Herzlich willkommen bei unserem F&W Klinik-Podcast. Mein Name ist Annika Pfeiffer und ich bin Redakteurin bei Bibliomet. Dass knappe Kassen den Erfolgsdruck zwischen Kliniken und Krankenversicherungen erhöhen und Kompromisslösungen so ziemlich erschweren, das ist bekannt. Bei steigender Komplexität und Bürokratie gelten die hochkomplexen Budgetverhandlungen schon längst als absolute Spezialaufgabe im Krankenhaus. Beim Update Budgetverhandlungen auf der Impulse Stage beim DRG-Forum haben zwei Vertreter seitens Kliniken und Kassen miteinander über Erfahrungen und Lösungswege diskutiert. Ramon Krüger hat Impulse und Erfahrungen zu den Budgetverhandlungen beim Landschaftsverband Rheinland geteilt. Jürgen Medenbach war von der Techniker Krankenkasse in der Diskussionsrunde mit dabei und hat bei den Kassen hinter dem Vorhang blicken lassen. Übrigens, viele weitere Mitschnitte vom diesjährigen DRG-Forum finden Sie in all unseren Podcast-Kanälen.
Herzlich willkommen zu unserer Impuls-Stage-Session Psych-Budgetverhandlungen mit unseren beiden Experten Ramon Krüger, Fachbereichsleiter wirtschaftliche Steuerung beim LVR-Klinikverbund, Landschaftsverband Rheinland und Jürgen Medenbach, Referent Vertragswesen Krankenhaus bei der Techniker Krankenkasse. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und mit uns diskutieren. Falls Sie Fragen haben, mitdiskutieren möchten, gerne jederzeit. Die beiden bremsen dann in ihrem Diskussionsbeitrag und stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Ansonsten gerne auch am Ende des Beitrags Ihre Fragen. Die beiden haben Thesen aufgestellt und diskutieren aus beiden Richtungen, Krankenhaus versus Krankenkasse. Und wir würden einfach mal starten mit den ersten Thesen, die beiden aufgestellt haben. Sie sehen, erster Teil, wir wollen mal über Erfahrungen und Lösungswege der beiden Parteien sprechen, was sie sich überlegt haben, wie man vielleicht auch in Lösungen kommen kann. Und dann geht es im zweiten Teil um innovative Finanzierungsansätze aus dem Rheinland. Die erste These, die beiden aufgestellt haben, knappe Kassen auf beiden Seiten erhöhen den Erfolgsdruck und erschweren Kompromisslösungen. Ich glaube, das kann jeder, der schon mal eine Budgetverhandlung geführt hat, nachvollziehen. Und wir sind gespannt auf die Lösungsimpulse, die beiden für uns haben.
Knappe Kassen sind, ich glaube, das ist bekannt. Und dass die Budgetverhandlung tagtäglich sicherlich nicht besser macht. Wir sind, wenn man sich das Rheinland anguckt, glaube ich, vielen anderen Bereichen dann doch relativ weit schon, was die Abschlüsse der Budgetverhandlungen angeht. Das stellt sich, glaube ich, in vielen anderen Bundesländern noch anders dar. Also zumindest kann man, glaube ich, für den Landschaftsverband Rheinland, wo Herr Krüger ja hier auch sitzt, schon ein bisschen behaupten, dass wir relativ weit sind mit den Budgetverhandlungen bei einigen Kliniken. Mit anderen hängen wir noch hinten dran. Aber was uns da jedes Jahr seit der Corona-Krise beschäftigt, ist natürlich, wir hängen gnadenlos hinterher. Die Ist-Leistungen sind zum großen Teil ja alles ist schon abgelaufen. Ne? Wir sprechen auch über Ist-Leistung, aber trotzdem hat man das Gefühl, dass man von vorne wieder anfängt. Also es ist immer wieder das Thema auch, dass man eigentlich ein Stück weit, auch wenn das Jahr schon gelaufen ist, vor einer prospektiven Verhandlung steht. Und das macht uns natürlich Druck, auch uns auf der Kassenseite, weil es teilweise dann auch schon in die Mehrjährigkeit versucht hineinzuverhandeln, beziehungsweise auch man schon versucht auf Klinikseite die nächsten Jahre zu beleuchten. Und wir als Kassenvertreter sind meistens hinterher und sagen, naja, ihr müsst uns erstmal das belegen, was das letzte Jahr gebracht hat, was ist wirklich an Personal da. Und bevor wir über die nächsten Jahre sprechen, also das macht unheimlich viel Druck auf der Kassenseite auch, verlängert die Zeit der Budgetverhandlungen und es ist nicht so, dass man das in 3-4 Verhandlungen mal abgearbeitet hat, sondern wir kommen zu Teilerfolgen, wir vertagen uns wieder, dann gibt es die nächsten Sitzungen und es dauert manchmal bis zu einem Jahr, bis man wirklich die Budgetverhandlungen abgeschlossen hat und dann ist das nächste Jahr schon wieder um.
Ja, also kann ich von der Beschreibung jetzt sozusagen der Erfolge, aber sozusagen auch der Schwierigkeiten, die wir so haben, so nachvollziehen. Was ich jetzt hier auch, was jetzt so die knappen Kassen auf beiden Seiten angeht, auch wieder immer wieder interessant finde, also dass die Krankenhäuser irgendwie in Finanzierungsnot ist, das hat man ja heute irgendwie sehr deutlich wahrgenommen. Ich glaube, da braucht man nicht so viel drüber zu diskutieren. Aber ich bekomme auch jedes Mal zu Beginn einer jeden Budgetverhandlung gespiegelt, wie knapp denn die Kassen denn bei der GKV sind. Ne? Also wir hatten ja das 17 Milliarden Defizit, das hat sich dann irgendwie, oh Wunder, verflüchtigt. Jetzt sind aber auch irgendwie schon wieder die nächsten Prognosezahlen für das GKV-System raus, die wieder ein Milliardendefizit ausweisen. Wie ist das denn, das würde mich mal interessieren, kassenintern? Also merken Sie da, spüren Sie da einen massiven Einspardruck, eine massive Aufmerksamkeit sozusagen auf die einzelnen Budgetergebnisse?
Also die spüren wir natürlich so, schon und Herr Grüger, Sie merken das ja auch, wenn wir an dem Tisch sitzen, da sitzen verschiedene Parteien auch von den Kassen am Tisch und da wird natürlich auch versucht zu gucken, ne, dass jeder so ein Stück weit den Geldbeutel zusammenhält. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema, was Sie ja jahrelang auch jetzt, seitdem Sie das übernommen haben, mitbekommen hat. Die eine Seite ist da extrem auf Sparkurs eingestellt, ne, dann gibt es sicherlich auch Kassen, und dazu würde ich die TK nennen, die sicherlich, was die Finanzen angeht, noch teilweise besser dasteht als andere Krankenkassenarten, und dann ist man da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas anders unterwegs und sieht vielleicht auch natürlich mehr den Versorgungsaspekt, die in den Kliniken dann trotz alledem zu leisten sind, dass man das Personal ein bisschen aufbauen will, und das trennt uns an dieser Stelle natürlich auch. Ne, das merken Sie auch in den Budgetverhandlungen, dass wir da auch, wir versuchen das, ne, es ist ja gemeinsam und einheitlich, aber es gelingt halt nicht immer. Ne, und das sind auch natürlich Punkte, die einen Budgetabschluss auch manchmal verzögern.
Ich habe eben auf der Folie von Frau Sell gesehen, dass die Zuwächse für das stationäre Budget in der Psychiatrie mit Abstand am größten waren. Ne? Das waren irgendwie 13, irgendwas Prozent. Ich habe den Bezugsrahmen so schnell nicht mitbekommen. Ne? Aber also ich kann mir vorstellen, dass das zunehmend auch zum Problem wird, dass eine starke Aufmerksamkeit auf die Psychiatriebudgets im stationären Bereich jetzt auch sozusagen krankenkassenintern gelegt wird, ne? Weil da die größten Kostenzuwächse im Verhältnis letztendlich stattfinden. Ne?
Eure nächste These, die steigende Komplexität der Budgetsystematik ist kaum noch zu beherrschen. Hat viel mit Bürokratie zu tun, mit Bürokratieabbau, den wir immer wieder hören. Wie kommt man denn trotzdem voran in dieser Systematik? Schafft man es noch irgendwie? Gibt es noch den Profi, der alles beherrscht?
Also ich glaube, den Profi, da muss man schon wirklich schauen. Ne? Also das ist eine Aufgabe für Spezialisten geworden. Ne? Also Psychbudget verhandeln, aber auch vorbereiten, die Unterlagen umsetzen, das kann nicht irgendwie ein Finanzleiter oder so ein Controller mal eben nebenbei als eine von unzähligen Aufgaben. Das ist eine absolute Spezialistinnen-Expertenaufgabe, zumindest jetzt im Krankenhausbereich geworden. Wir haben jetzt als Landschaftsverband Rheinland das Glück und den Luxus, dass wir entsprechend große Strukturen haben, um uns ein spezialisiertes Budgetteam unter meiner Leitung sozusagen dann auch erlauben zu können. Die Kliniken selbst, meine ich, wären sozusagen mit dieser Komplexität überfordert. Ne? Und die Komplexität führt natürlich dazu, dass sich einerseits die Zeiten, bis Budgets mal oder Budgetverhandlungen vorbereitet sind, Forderungsunterlagen erstellt, aber vor allen Dingen auch, wenn man eine Einigung gefunden hat, bis dann mal tatsächlich unterlagenmäßig ein Budget dann auch geeinigt und zur Umsetzung gebracht werden kann, dass sich das enorm verzögert. Und diese Zeit, die kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Das heißt, wir können eigentlich nicht anders, als sozusagen unsere Budgetbereiche an der Stelle massiv mit Expertenwissen aufzurüsten. Ob das dann so notwendig ist und ob es eigentlich sinnvoll ist, dass man nach der eigentlichen Budgetverhandlung quasi nochmal eine zweite Budgetverhandlung im Unterlagenverfahren führt und sich dann über Wochen und Monate lang noch austauscht, bis man dann die letzte Zahl auch geeinigt hat, ist sehr in Frage zu stellen. Aber im Moment ist das die Realität, und es hängt aus unserer Sicht auch sehr, sehr viel Geld in diesen Details, ne, in dieser Komplexität des Systems.
Ist es auf der Kassenseite genauso?
Also ich glaube, dem kann ich beipflichten, Herr Krüger, das ist bei uns auf der Seite sicherlich ähnlich. Es ist ein Spezialistenjob schon immer gewesen, die Komplexität nimmt zu, und ich muss für mich sagen, dass ich bei einigen Dingen auch mich versuchen zu retten. Ich kann das nicht mehr alles sozusagen halt bis ins letzte Detail durchdringen. Man guckt halt, wie sich der Basisentgeltwert entwickelt, wie hoch er steigt. Das muss man ja auf Kassenseite einfach sagen. Das ist das zentrale Instrumentarium, wo wir drauf gucken, dass der zum Beispiel nicht so hoch steigen muss. Dann gibt's natürlich, kann man in aller Offenheit sagen, auch natürlich Zielvereinbarungen, die die einzelnen Kassen dann haben, wie hoch der steigen darf. Aber darum geht's wirklich. Ne? Das ist, glaube ich, jetzt hier kein Geheimnis irgendwie. Das kann man offen sagen. Und auf der anderen Seite, wenn ich was Persönliches sagen darf, ich muss mir um diesen Arbeitsplatz keine Sorgen machen. Je höher die Komplexität wird, desto mehr Spezialisten brauchst irgendwie. Ne? Und das ist die andere Seite der Medaille. Aber um nochmal auf Herrn Krüger zurückzukommen, es sind halt durch die Gesetzgebung und auch durch die PEP-Systematik und jetzt die Corona-Ausgleichsgeschichten, die wir ja alle noch mit abarbeiten, es ist extrem komplex geworden. Und was ich am Anfang gesagt habe, es geht ja auch darum, wir versuchen uns zu retten als Kassen, indem wir auch manche Budgetabschlüsse einfach ein bisschen schieben. Kann man auch in aller Offenheit sagen, weil auch bei uns geht's natürlich um Liquidität. Ne? Und das ist bei Ihnen eine andere Geschichte, das ist ganz klar, aber auch bei uns geht's darum.
Da kommen wir ja gleich noch zu, nur einen Satz nochmal zur Komplexität. Das müsste ja eigentlich auch ein Lösungsansatz sein. Der Gesetzgeber zwingt uns jetzt zur Prospektivität zurückzukehren, aber der eigentliche Ansatz wäre ja die Systematik oder die Möglichkeit, sich sozusagen zu einigen, dann auch stark zu vereinfachen. Da wäre die erste Maßnahme mal dieses überhaupt nicht mehr notwendige PEP-System. Ich weiß, die Kostenträger sehen das ein bisschen anders. Das hat ja für die Budgetverhandlung überhaupt keine Rolle mehr. Wir sprechen nur noch über Personal und andere Dinge, aber eigentlich nicht mehr über PEP-Leistungen. Trotzdem müssen wir irgendwie diese wahnsinnig aufwendigen E-Blätter da irgendwie erstellen und bei jeder kleinsten Veränderung an der Leistung wieder alles durchdeklinieren. Also meine Forderung wäre an der Stelle, so ein Budget müsste wieder auf den Bierdeckel passen, dann würden wir auch wieder zur Prospektivität zurückkommen.
Also massiver Einspareffekt, Bürokratieabbau, gelebt wäre an der Stelle möglich. Weniger Formulare, gleicher Inhalt. Muss man abwarten, ob da was kommt vom Gesetzgeber. Ich habe die Vermutung, wenn man das neue Gesetz liest, wird es eher mehr als weniger. Die nächste These finde ich sehr spannend. Der Gesetzgeber macht immer neue Gesetze, immer neue Vorgaben und lässt viele Fragezeichen offen für die Verhandlungspartner. Und aus Sorge vor einer präjudizierenden Wirkung unterlässt man es dann vielleicht, eine Einigung zu treffen. Ist das so? Und wenn ja, an wie vielen Stellen mittlerweile?
Kann ich ganz klar mit dem Ja beantworten. Ist aber, glaube ich, auch dem Moment geschuldet, was ich schon zweimal auch aufgeführt habe. Wir hängen einfach hinterher und wir sind als Kassen extrem vorsichtig, wenn es darum geht, mal in die Prospektivität reinzukommen. Wir machen keinen Budgetabschluss, wenn wir von den Krankenhäusern nicht die Testate vorgelegt bekommen haben aus dem abgelaufenen Jahr. Und dann noch eine PPR-Richtlinie da drauf zu verhandeln, Herr Krüger, das erleben wir beide öfters in den Budgetverhandlungen. Da tun wir uns einfach schwer. Das wird an der Stelle, glaube ich, nichts. Vielleicht kommen wir wieder irgendwann mal in die Prospektivität. Und wir beide hatten uns ja im Vorfeld mal so ein bisschen drüber unterhalten, was ich eigentlich eine sehr spannende Geschichte finde. Also geht es nicht darum, vielleicht mehrjährige Budgetabschlüsse zu machen, sondern wenn man sich nur um das Personal kümmert, mal zu gucken, kann man mit einzelnen Krankenhäusern oder auch mit einem Träger einfach mal Budgets entwickeln über 3 Jahre. Und wenn man sich auf die Personalsituation konzentriert, wo soll es hingehen? Man kann es aufbauen, da kann man auch über Liquiditätsabfluss sprechen, aber dann haben alle irgendwie wieder ein bisschen in Sicherheit, als jedes Jahr dieses Budget zu vereinbaren, zu verhandeln und wir uns jedes Jahr immer wieder damit schwer tun, mehr Personal überhaupt zu vereinbaren. Ne? Dann sind wir mittlerweile auch in der Thematik des Fachkräftemangels, tun wir uns auch als Kostenträger schwer. Ne? Das sind ja manchmal auch Budgetforderungen von den Krankenhäusern auf dem Tisch. Da sagen wir als Kostenträger, wo wollt ihr das hernehmen? Ne? Und von daher, glaube ich, ist das, glaube ich, eine ganz gute Idee, was man vielleicht an den Gesetzgeber auch mal herantragen könnte. Lass uns mal über mehrere Jahre mit einer Perspektive in die Budgetverhandlungen gehen. Dann können sich die Häuser drauf einstellen und die Kassen auch, was der Finanzfluss angeht.
Ja, ich glaube, Perspektive, die bräuchten wir, aber da beginnt ja schon das Problem, was wir hier eigentlich mit absprechen. Wir kommen gar nicht dazu, so richtig diese Fernperspektive zu bestimmen, weil wir uns mit den, Zielgrößen und auch mit den Anspruchsgrundlagen teilweise nicht bis zur letzten Konsequenz auseinandersetzen. Wir diskutieren sie, aber es ist sehr viel Sorge sozusagen auf Kostenträgerseite, aber auch teilweise auf Krankenhausseite, dass man etwas sozusagen verhandelt, was dann sozusagen für andere Kliniken, das ist jetzt innerhalb des LVRs schon so, ne? Wenn wir es bei der einen LVR-Klinik verhandeln, dann besteht die Befürchtung, dass das direkt auch für die anderen Budgets gilt. Aber das Ganze hat, glaube ich, noch eine viel weitere Dimension. Die wird mir von Ihnen häufig gespiegelt. Das können wir so gar nicht vereinbaren, auch wenn wir vielleicht so aus dem Gesetz das erlesen, weil dann würde das sofort bundesweit hier sozusagen Wirkung entfalten und hätte dann für uns sozusagen eine Auswirkung fürs Gesamtsystem, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und PPPRL sprechen wir noch drüber, aber wir hatten ja auch so kleine Detailthemen, die einfach nicht vom Gesetzgeber zu Ende diskutiert waren und an denen wir uns wahnsinnig aufgehangen haben. Ich erinnere an die Corona-Mehrkosten, die wir ja in jeder Verhandlung dargelegt haben, dass wir über diese pauschalen fallbezogenen Sachkostenausgleiche deutlich höhere Sachkosten hatten für Corona-bedingte Mehrkosten. Wir sind ja in eine Schiedsstelle gegangen mit einem Detailverfahren. Da ging es um die Instandhaltungspauschale 1,1%, die ja im Krankenhausfinanzierungsgesetz normiert ist und wo für uns überraschend dann auf einmal die Auslegung kam, das gilt jetzt gar nicht mehr auf die zusätzlichen sozusagen Ausnahmetatbestände. Zu meiner Freude kann ich ja sagen, dass der zweite Schiedsstellenspruch jetzt zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Ne? Aber es gibt da einfach so ein paar Themen, die Psychotherapeuten in Ausbildung, die sind gesetzgeberisch aus meiner Sicht nicht abschließend geregelt. Das ist der erste Webfehler, aber wir haben größte Schwierigkeiten damit, da Lösungen zu finden, gerade wegen dieser befürchteten Außenwirkung. Da geht es nicht um den Euro selbst und dann ist das die Lösung ja häufig, dass man irgendwelche, Kompromisse schließt. Hauptsache, es steht nicht der Name drauf, ne? Über das man gesprochen hat.
Ja, um das zu erwidern, das erleben Sie ja auch oft in Budgetverhandlungen. Es sind dann einfach auch, ne, wenn das nicht abschließend geregelt ist, dann versucht man Paketlösungen zu machen, aber ne, man versteckt es dann irgendwo. Aber ne, da haben Sie schon recht, man hat halt irgendwie immer wieder die Sorge, wenn man das in einem Haus macht oder an einem Standort, dass das dann überall so verstanden wird, dass man es auch dann dort verhandeln muss oder vereinbaren muss, weil man es in dem anderen Haus auch schon gemacht hat. Und da ist unsere oder meine Seite natürlich extrem vorsichtig, dass man das nicht in seinem Bundesland oder in seinem Haus so vereinbaren will. Das ist so.
Wird es aber auch erstmal keine Lösung geben dafür?
Ich glaube es nicht, nein, nicht.
Sie haben es beide angesprochen, Prospektivität wäre gut. Und Sie haben es formuliert als These, wir haben die Prospektivität eigentlich völlig verlassen in den Budgetverhandlungen. Sie haben es gerade geschildert, Herr Medenbach, die Kassen tun sich auch schwer mit Prospektivität. Wenn kein Testat da ist, wird nicht verhandelt. Aber eigentlich möchte der Gesetzgeber prospektive Verhandlungen und stärkt es jetzt durch neue Gesetze immer mehr, dass wir eigentlich wieder in die Prospektivität kommen. Wie kann man es denn schaffen, wieder in die Prospektivität zu kommen? Wie würden Sie sich die mehrjährigen Budgets vorstellen?
Also ich hatte das eben versucht, so ein bisschen darzustellen unter Prospektivität, so als Teilaspekt stelle ich mir eher vor, mal zu gucken, die nächsten 3 oder 5 Jahre, wie will das Haus sich ausrichten. Wir haben ja mittlerweile auch immer mehr den Ambulantisierungscharakter in den Häusern drin. Das nimmt ja jetzt so langsam Fahrt auf. Dann müsste man vielleicht auch ein Stück weit weg von dieser PPR-Richtlinie, sondern zu gucken, man guckt, wie es teilweise in den Modellvorhaben auch ist. Es gibt ein Budget und da richte ich mein Personal danach aus. Und dann kann man solche Aspekte wie vielleicht auch ein Stück weit zu ambulantisieren, mit einrechnen und sagen, da will das Haus in 3 bis 5 Jahren hin und da verhandle ich auch mein Budget danach und meine personelle Ausstattung. Also Das könnte ich mir vorstellen, dass das in diese Richtung gehen könnte, um wieder in die Prospektivität so reinzukommen, weil ansonsten glaube ich, ne, da sind wir Kassen ja auch so, wie wir sind. Ne? Wir verhandeln zwar dann früh, aber keiner traut sich, ein Budget zu machen, was bis zum Ende des Jahres gilt, wenn das Personal sozusagen aus dem letzten Jahr noch nicht da ist. Das machen wir einfach nicht. Und ich glaube, da werde ich meine Kollegen auch nicht dazu hinkriegen, dass das mal gemacht wird.
Siehst du es für die Krankenhausseite genauso?
Ja, ich muss jetzt erstmal widersprechen, so was so ein bisschen die rechtlichen Grundlagen angeht. Also Prospektivität ist ja nicht nur ein Zeitpunkt, sondern das ist ja auch ein Budgetprinzip. Das heißt, selbst wenn man ein abgeschlossenes Jahr, was ja durchaus nochmal vorkommt, wir hatten jetzt auch noch 2023er Verhandlungen, bespricht, muss man sich nach Willen des Gesetzgebers trotzdem am Prospektivitätsgrundsatz orientieren. Das heißt, man verhandelt das Budget so, als würde man sozusagen von vorne auf dieses Jahr gucken. Dass das in Reinform kaum möglich ist, ist schon klar, ne? Aber dass ich dann jetzt doch immer wieder so die Vergleiche mit dem Pflegebudget immer wieder höre, so von wegen, ja, das ist doch im Pflegebudget genauso, da legen wir Personallisten vor und am Ende wird genau ausgerechnet, wie viel dann das Personalbudget ist, Stellen genau und so weiter. Da wehren wir uns gegen als LVR, weil wir das nicht als von der Rechtslage gedeckt sehen. Und ja, für uns ist die Lösung tatsächlich möglichst ja, schnell und pragmatisch jetzt in die Teilprospektivität zu kommen. Und dann wird den Kostenträgern, so sehr die Kollegen und Herr Medenbach sich auch sträuben, dazu gezwungen sein, sozusagen auch mit uns prospektiv zu verhandeln. Und dann kann man sich wieder an dem eigentlichen Ziel, nämlich die Diskussion über ein medizinisch leistungsgerechtes Budget orientieren. Nicht eine Abhandlung sozusagen an unserem Testat oder an unseren Ist-Zahlen, sondern eine Darstellung, was ist für unsere Leistungen, auch mit besonderem Blick auf die PPP-RL, denn notwendig an Personal und natürlich auch an sonstigen Budgetbestandteilen.
Was hältst du von der Idee der mehrjährigen Budgets?
Unbedingt. Haben wir auch sehr oft angeregt, weil es uns genau das geben könnte, nämlich die Planungssicherheit. Wir gehen ja in eine nicht ganz unerhebliche Vorfinanzierung, insbesondere wenn wir zur Erfüllung der PPPRL mehr Personal einstellen. Und da gehen wir auch ein gewisses Risiko ein. Und da würden wir sehr gerne sozusagen auch eine Perspektive schon für zukünftige Jahre haben, um zu wissen, wie viel Personal können wir denn gesichert mehr einstellen, ohne dass wir sozusagen die Refinanzierung ja erst bibbern müssen bis zur Budgetverhandlung, ob das Testat dann am Ende auch akzeptiert wird von den Kostenträgern.
Hat ja auch viel mit Liquidität zu tun, dass man auch weiß, wie viel Geld ist auf dem Bankkonto, wie viel Geld darf ich ausgeben. Die nächste These ist auch, es wird immer mehr zum Verhandlungsgegenstand, die Liquidität des Krankenhauses. Inwiefern muss man sich das vorstellen, dass über Liquidität auch schon verhandelt wird?
Ja, wenn ich mal anfangen darf, also das ist natürlich für uns und die Krankenhausvertreter, Rinnen werden es mir bestätigen, jetzt also zumindest spätestens seit es wieder Zinsen gibt oder man hohe Zinsen sozusagen auf Bereitstellung von Liquidität zahlen muss, zum riesenökonomischen und wirtschaftlichen Thema, teilweise zum existenziellen Thema geworden. Wir haben, ich sag mal jetzt, einen relativ starken Träger oder Verbund im Rücken, einzelne Krankenhäuser, für die kann es ja mit der Liquidität schon sehr schnell eng werden und deswegen haben wir sehr wenig Verständnis dafür, dass wir, was den Mittelabfluss angeht, dann doch wieder sehr regelmäßig in intensive Diskussionen angeht. Die Frage ist ja sozusagen, welche Ausgleiche vereinbare ich, in welcher Höhe? Da würden wir immer sagen, wir müssen nicht nur das laufende Jahr, sondern auch die Jahre, die jetzt möglicherweise noch ausstehen, auch das sozusagen vorherige Jahr schon im Blick nehmen und in Voraussicht, dass da deutlicher Mittelfluss erfolgen muss, die Ausgleichsbeträge dann entsprechend, also die Basisentgeltwerte mit Ausgleichen deutlich höher ansetzen und wir müssen sie vor allen Dingen weiter gelten lassen, damit wir nicht in den Druck kommen, wenn wir keine umgesetzte Verhandlung haben, dass dann die Mittel aufhören weiter zu fließen. Aber das gelingt, also wenn dann nur nach sehr zähen Diskussionen an manchen Stellen auch überhaupt nicht und das ist eben sehr unverständlich, weil es ist wirtschaftlicher Schaden für die Krankenhäuser, die auf sehr viel Liquidität im Moment verzichten müssen.
Nur kurze Wort dazu. Das geht uns Krankenkassen ähnlich. Sie wissen, wir sitzen da gemeinsam und einheitlich und klar, da gibt es ein paar größere und ein paar kleinere Krankenkassen. Den einen tut es weh, sehr weh. Ne, das erleben Sie ja auch immer wieder in den Verhandlungen, dass man dann auch guckt, dass, um es beim Wort zu nennen, vielleicht einzelne BKK dann aufgrund dieser hohen Basisentgeltwerte, die über die Ausgleiche dann fließen, wirklich in Not kommen. Da müssen wir natürlich auch drauf aufpassen. Und dann ist es natürlich auch so, wie Sie es gesagt haben, dass wir uns da sehr schwer tun, das relativ zügig und schnell umzusetzen und verhandeln. Mit so einer Ausgleichsvereinbarung wäre ja auch eine Möglichkeit, immer wieder mal zu machen. Die wird aber, glaube ich, sehr, sehr selten irgendwie zur Anwendung gebracht, sondern man zieht dann und streckt es auch über einen sehr, sehr langen Zeitraum, dass die Liquiditätsreserve bei den Kassen dann sozusagen auch nicht, ne, in Angriff genommen wird. Und da kann ich Sie durchaus verstehen. Das ist Geld, was Ihnen dann auch eigentlich zusteht, aber viel zu nicht schnell genug fließt.
Da müsste man dann aber auch eher ordnungspolitisch ran, weil die Kasse logischerweise Interesse dran hat, es nicht zu tun. Das Krankenhaus Interesse hätte, es zu tun. Das heißt, da müsste jemand übergeordnet eingreifen und eine Lösung schaffen.
Es gibt ja jetzt im Referentenentwurf, der seit letzter Woche vorliegt, da so ein Passus zu den Tarifkosten oder den Tarifraten, ne, die ja dann nach Festlegung der Tarifrate, die ja dann möglichst schnell nach einem relevanten Tarifabschluss oder nach einer relevanten Tariferhöhung passieren soll. Das ist natürlich erstmal ein gutes Signal und nett gemeint, aber letztlich müsste man ein ähnliches Prinzip auch für quasi Veränderungswerte schon einführen. Warum sollte man nicht ab dem 1.1. die Entgelte schon um die 5,31%, die wir jetzt in der Psychiatrie als Veränderungswert haben, steigern können in der Abrechnung. Da gäbe es einfache Hebel, die gibt es nicht, die wird es wahrscheinlich auch in Zukunft nicht geben. Deswegen hoffen wir natürlich weiterhin, dass wir auch die Kostenträger davon überzeugen können, dass sie uns auch im Vorgriff sozusagen auf bekannte sozusagen Mittel, die da noch offen stehen, uns auch großzügig da Liquiditätsfluss in der Abrechnung dann gewähren.
Das heißt einmal mehr ein ordnungspolitischer Punkt, der nicht wirklich geklärt wurde, auch wenn er wohlklingend formuliert wurde. Den nächsten Punkt finde ich sehr schön, mein Lieblingsthema PPPRL. Wir erleben Budgetausweitungen durch die PPPRL, wir bekommen mehr Personal in das System, aber so richtig echte Verhandlungen zur PPPRL gibt es ja eigentlich kaum. Woran liegt es denn? Ist das System PPPRL zu komplex oder möchte man auch hier nur die Auswirkungen für alle anderen nicht setzen, indem man bestimmte Dinge mitgeht als Kasse?
Herr Krüger, die gab es nicht, oder? Diese echten PPR-Verhandlungen, dass wir darüber gesprochen haben.
Gesprochen schon,
genau. Das Ergebnis ist ein anderes. Was fällt mir dazu ein? Also vielleicht fange ich mal da an, dass viele Häuser, egal ob es jetzt der Landschaftsverband Rheinland ist oder die Kollegen aus Westfalen-Lippe, ich druck's mal ziemlich derbe aus. Also da sind Budgetforderungen, Personalkostensteigerungen beziehungsweise auch das, was man neu an Personal einstellen will, da gucken wir uns auf der Kassenseite an und sagen, wie soll das funktionieren? Die Leute sind nicht mehr so da am Markt. Ne, da gibt's ja manchmal Häuser, die haben da irgendwie 200 Vollkräfte mehr, die sie vereinbaren wollen. Dann gucken wir auf der Kassenseite, ne, was muss man machen, damit man zumindest diese 90% erfüllen kann von der PPR-Richtlinie. Dann machen wir einen Strich darunter und dann kommen vielleicht 40 Vollkräfte raus. Das erleben wir, oder ne, ist ja auch die Kassensicht, wie wir das machen. So läuft das im Moment. Also das ist keine richtige PPR-Richtlinienverhandlung, überhaupt nicht. Also, aber das ist auch das Thema, wo wir eben drüber gesprochen haben, ne? Wenn man das alles am Markt hätte, das ganze Personal, und wir das auch vereinbaren würden, dann hat die Kassenseite natürlich Angst, das ist beitragssatzrelevant. Ne? Wenn man das an allen Häusern in der Größenordnung finanziert, dann sind sie schnell bei Beitragssatzsteigerungen. Und das scheuen wir natürlich. Das muss man auch in aller Ehrlichkeit sagen. Aber es finden keine Verhandlungen statt. Wir reden drüber, wie Sie das gesagt haben, aber das ist keine Verhandlung über eine Umsetzung der PPR-Richtlinie.
Aber gleichzeitig wundert man sich im GBA, warum wir keine höheren Erfüllungsquoten bringen können. Und möchte Sanktionen einführen, wenn wir es dann nicht schaffen, obwohl es nicht finanziert wurde.
Ja, also das ist schon eine schwierige Thematik. Und also das Absurde dahinter ist ja, es gelingt ja auch sozusagen immer mehr Personal ins System zu bekommen, ne? Also wir umschiffen zwar die harten festlegenden Fakten, aber also wir bauen in allen LVR-Kliniken sehr massiv Personal auf und das gelingt uns auch. Und da sehen wir auch noch weiteres Potenzial. Wir in der Psychiatrie haben ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir Krankenhausreformgewinner werden, zumindest was das freigesetzte Personal aus somatischen Kliniken in der Nachbarschaft angeht. Aber jetzt mal ernsthaft gesagt so, ne? Also wir sind da auf einem Kurs. Wir wollen auch die 100% PPPRL in jedem Quartal einhalten können. Es gelingt uns noch nicht überall, aber wir sind da in einem Prozess, da deutlich Personal einzustellen. Und da werden wir auch weiterhin sozusagen darauf drängen, die PPPRL dann auch so zu vereinbaren, wie wir sie verstehen. Und diese 200 Vollkräfte, die Sie dann exemplarisch genannt haben, da sind wir teilweise nicht mehr so weit von entfernt. Also wir nähern uns unsere Maximalforderung, also unsere PPPRL-Forderung nähern wir uns durchaus an. Und dann muss man über so Themen wie Ausfallzeiten sprechen, ne? Die Frage, ist die Ausfallzeit im Jahresdurchschnitt zu werten? Ich glaube so, ne? Das würden Sie sogar im Ist immer wieder finanzieren, ne? Was wir an Ausfallzeit haben. Aber unsere Auffassung ist ja, wir brauchen die Ausfallzeit im höchsten Quartal, ne? Also das schlechteste Quartal oder das mit der höchsten Ausfallzeit ist das für das ganze Jahr Relevante, weil wir müssen in jedem Quartal einhalten, ne? Das ist das Thema Schwankungsreserve, ein ähnliches Thema, ne? Aber es ist auch teilweise das Thema Leitlinienbedarf, weil wir sprechen ja hier immer noch über eine Mindestvorgabe und da gibt es auch durchaus Bereiche, in denen wir auch über diese 100% in der Systematik hinaus wollen, ne? Und da zeichnet es sich schon ab, so konstruktiv, wie wir auch verhandeln, dass es irgendwann vielleicht auch mal einen Punkt geben wird, wo auch wir Teile in eine Schiedsstelle nochmal bringen. Es gab ja sehr interessante Schiedsstellenverfahren, zum Beispiel in Niedersachsen. Wurden ja einige dieser PPPRL-Fragestellungen behandelt und aus dem, was ich so mitbekommen habe, auch überwiegend im Sinne der Krankenhäuser entschieden. Leider, sage ich jetzt aus Außenperspektive, ist auch das vergleichsweise dann sozusagen beendet worden, sodass man sich da kaum drauf berufen kann, ne? Aber vergleichsweise Schiedsverfahren werden uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren bevorstehen, wenn da sich nicht irgendwie auch eine Grundhaltung irgendwie ändert.
Das nächste Problem ist benannt mit Stäb. Auch hier gibt es unterschiedliche Sichtweisen zwischen Krankenhaus und Krankenkasse. Wie kann man denn trotzdem ein Stäbangebot machen, wenn man sich eigentlich nicht einig ist über die Systematik? Wie gelingt es?
Ist uns insbesondere im Rheinland sehr häufig entgegengekommen bei den Forderungen auch. Und da muss man aus Krankenkassensicht auch sagen, da ist ein Misstrauen da. Und viele, viele Fälle und Behandlungsformen sind ja am Anfang an den MD gegangen. Das hat auch in vielen Bereichen halt zu Kürzungen irgendwie geführt. War, glaube ich, jetzt auch ein Stück weit, wie sich die Klinik da ein bisschen drauf eingerichtet hat, wie die Dokumentation laufen muss. Ich glaube, das ist jetzt alles besser geworden, dass die Ablehnungsquote da nicht mehr so hoch ist beim MD. Das ist zumindest das, was an mich herangetragen wird. Also das war so ein Stück weit ein lernendes System, glaube ich. Da haben uns beide Seiten ein bisschen abgearbeitet. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Das andere Thema ist, das hat Herr Krüger und mich auch lange begleitet, wie ist die Finanzierung von diesen Stäbbehandlungsformen. Das ist so ähnlich wie in den anderen Themen der Budgetvereinbarung oder der Tatbestände, die wir da miteinander verhandeln. Da gibt es Kassenarten, die wollen eine Einzelleistungsvergütung haben pro Berufsgruppe. Dann gibt es Kassenarten, die sagen, wir machen das pauschal, das ist für uns besser. Und das führt natürlich auch zu Verzögerungen, zu einem Abschluss. Und ich glaube, im Rheinland haben wir es, zumindest ist das jetzt so angedeutet, glaube ich, so ein bisschen ganz gut auf die Strecke gebracht, dass man halt versucht, halt eine Bewertungsrelation festzulegen, die man dann mit einem verminderten Basisentgeltwert multipliziert, der für die Erwachsenenpsychiatrie und für die Kinder- und Jugendpsychiatrie nochmal unterschiedlich ist. Und ich denke mal, das könnte ein Weg sein, um das Ganze jetzt so ein bisschen auf den Weg zu bringen. Am Anfang war es auch so, dass, glaube ich, teilweise die Kassen oder auch die Krankenhäuser vielleicht ein Stück weit das Thema da drin gesehen haben, dass man vielleicht eine ganze Menge mehr an Patienten, die bisher voll- und teilstationär behandelt worden sind, mit Stäbleistung gut versorgen kann. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen jetzt runtergedimmt worden, zumindest auch meine Wahrnehmung. Also man kann einen Teil der Patienten, glaube ich, ganz gut zu Hause versorgen, die vielleicht noch nie ein Krankenhaus von innen gesehen haben. Die, glaube ich, erreicht man und das ist auch gut, dass das so ist. Und dann, glaube ich, muss man sich auch nochmal damit beschäftigen, was die Patienten und Patientinnen dazu sagen. Das ist ja auch immer so ein Thema, kriegen wir oftmals von unseren Mitgliedern aus der TK herausgespiegelt. Finde ich ganz schön, dass ihr mir das anbietet, aber es muss nicht unbedingt das Auto vorfahren, wo das Logo von dem Krankenhausträger drauf ist. Also diese Themen beschäftigen uns an der Stelle dann auch. Aber grundsätzlich, glaube ich, geht das jetzt voran. Und ich glaube, der LVR will das in vielen Kliniken jetzt ja auch irgendwie an den Start bringen. An 2, 3 haben wir es ja schon, glaube ich, vereinbart. Aber ich glaube, das wird jetzt stärker in den Vordergrund rücken.
Ja, genau. Wir mussten da, glaube ich, dicke Bretter bohren, ne? Kostenträgerseitig, aber auch der MD. Da ist Stäb bekanntermaßen nicht ganz so beliebt. Dennoch haben wir, glaube ich, dann erfolgreich darauf hingewiesen, dass es sich hier um einen sozialgesetzlichen Anspruch von Versicherten auch handelt und dass es durchaus auch sehr, sehr erfolgreich und auch sehr patientenorientiert sozusagen funktioniert. Wir sind schon sehr früh, ich glaube 2016, wann das kam, 17, mit einer ersten Klinik an den Start gegangen und haben jetzt sukzessive an allen Standorten nennenswerte Stäbangebote dann auch implementiert. Und für uns war natürlich diese Vergütungsfrage immer ganz wesentlich, ne? Weil einerseits sozusagen konnten wir, als wir noch keine Rahmenvereinbarung hatten, immer nur diesen Satz da von 80% oder sowas abrechnen. Und wir hatten natürlich dazu die riesen MD-Quoten oder sowas. Da konnte man das aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich nicht empfehlen. Ne? Jetzt haben wir aus meiner Sicht auch eine gute Vereinbarung gefunden. Erstmal einen gut anwendbaren Preis. Ich glaube, das, was wir für die Zukunft noch verhandeln müssen, ist, wie sich dann auch die Mengen entwickeln. Ne? Also wenn die Angebote sich implementieren. Aber ich denke, es ist ein nicht mehr wegzudenkender Baustein jetzt unserer Budgetverhandlung. Und damit haben wir sozusagen einen ganz wesentlichen Spatenstich geschafft, indem wir uns ja auch sehr pragmatisch, sehr pauschal dann sozusagen auf einen für uns auch guten für das Leistungsangebot ausreichenden Satz dann auch geeinigt haben.
Aber zusammenfassend, es gibt nicht die Lösung, sondern man muss sich tatsächlich vertrauensvoll in die Augen schauen. Okay. Es gibt noch einige innovative Finanzierungsansätze aus dem Rheinland, die Sie mitgebracht haben, um sie mal vorzustellen, die man sich ja durchaus auch in anderen Bundesländern vorstellen könnte. Wem darf ich?
Ja, ich glaube, DynaLife, also das Modellprojekt, also Modellvorhaben nach 64b der LVR Klinik Bonn, ist schon seit 2016 vereinbart und ich kann nur sagen, auch dank eines sehr, sehr hohen Engagements von Herrn Medenbach und weiteren Kollegen persönlich, die von Anfang an Vertragspartner waren, nämlich die Ersatzkassen. Das waren ungefähr 44% der Versicherten. Und dank ja eigentlich auch ihres sehr hohen Einsatzes ist uns jetzt gelungen, zum 01.01.2024 alle Kassen auch in das Modell mit einzubeziehen. Das ja war für uns ein ganz bedeutender Schritt. Das war auch ein notwendiger Schritt, um dieses Modell zu retten, weil wir hätten es in der geteilten Konstellation so nicht mehr durchgeführt. Aber jetzt haben wir eben die Chance, mit allen Kassen umfänglich sozusagen auch den Modellansatz dann zu verfolgen und sind jetzt in einem auch wieder spannenden Prozess, dass wir fürs nächste Jahr, also ab 2025, einen Neuvertrag verhandeln müssen, weil dann die ersten 8 Jahre um sind. Und das beschäftigt uns im Moment intensiv. Aber ich glaube, so zu den Details, da sind Sie als Mitvater sozusagen des Modellvorhabens dann sogar noch etwas fitter.
Ja, Sie hatten es ja schon angedeutet, das war die ersten 8 Jahre. Das geht jetzt noch das Modell bis zum 30.09. 24 war das, glaube ich, für beide Seiten wirklich schwer, zwei Krankenhaustüren aufzuschließen. Einmal für die Ersatzkassenbank und dann nochmal für die restlichen GKV-Krankenkassen. Teilweise war es mit Sicherheit auch überschneidend, dass man halt das Angebot, was für die Ersatzkassenbank bereitgehalten wurde, ist in der Klinik auch den anderen Kassen, die bisher nicht beteiligt waren, dann doch halt zugutekommen lassen. Das, glaube ich, konnte man gar nicht richtig genau trennen, aber gut, so ist es. Manchmal muss man halt Vorreiter sein, damit die anderen auf den Zug aufspringen. Was, glaube ich, an der Stelle ganz interessant ist, ist, was wir jetzt auch immer wieder mal so ein bisschen aus der Klinik heraus hören, was auch ein bisschen auf den Folien drauf ist. Vielleicht sind solche Modellvorhaben auch ein Weg, um, wir hatten heute oder eben schon mal ein bisschen den Fachkräftemangel auch da und vielleicht auch zu gucken, dass die Generation, die jetzt vielleicht in den Krankenhäusern, die zunehmend schon da ist, die jünger sind als ich zum Beispiel, die kommen jetzt da rein und die haben vielleicht auch überhaupt kein Interesse mehr dran oder wenig Interesse dran, Bereitschaftsdienste zu machen, Nachtdienste zu machen oder was auch immer. Und vielleicht können die Modelle dazu helfen, irgendwie alternative Arbeitszeitmodelle zur Verfügung zu stellen, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen, was von dieser PEP-Logik da ein bisschen abweichen kann, wo wir als Kassen, glaube ich, zukünftig auch ein bisschen gefordert sind, das bereitzustellen und auch Überzeugungsarbeit zu leisten, ne, durch diesen zunehmenden Fachkräftemangel wirklich Leute auch wieder für die Psychiatrie zu begeistern. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein über diese Modellvorhaben. Also man sieht es jetzt auch an vielen Stellen. Also ich kann es jetzt zumindest immer im Rheinland irgendwie ein bisschen beobachten und auch in Westfalen-Lippe. Da kommen jetzt viele Kliniken, die Modellvorhaben abschließen wollen. Und das freut uns natürlich, also uns als TK sowieso, weil wir da immer viel Arbeit reingesteckt haben und auch da gesagt haben, das ist, glaube ich, wirklich ein Modell, wo man mal sektorübergreifend, auch wenn sie es nur mit der PIA erstmal in Einklang bringt, irgendwie dann doch mal ein Stück weit die Behandlung anders machen, als wie sie vorher gelaufen ist.
Ja, aus Sicht der LVR-Klinik Bonn irgendwie ein toller Erfolg und also unbedingt auch fortzuführen. Auch aus Sicht der anderen LVR-Kliniken sind wir sehr offen, da auch verstärkt jetzt diesen Modellweg zu gehen. Die Vorteile liegen, glaube ich, auf der Hand. Allerdings glaube ich auch fest daran, dass man nicht von 0 auf 100 unbedingt in ein Modell starten muss. Es gibt auch durchaus Zwischenschritte, mit denen man sich sozusagen auch im Rahmen der Regelfinanzierung diesen modellhaften Finanzierungsansätzen nähern kann. Ne? Also hier sitzen ja zum Beispiel vom KBO Isar-Amper-Klinikum zwei Vertreter, die ja sehr, sehr stark in die Ambulantisierung gegangen sind, auch natürlich, weil das bayerische Modell die Möglichkeit gegeben hat, aber auch Stäb zum Beispiel als sozusagen Leistung, die aus dem Krankenhaus hinaus verlagert wird. Das sind durchaus erste Schritte in Richtung eines Modells und auf dem Weg befinden wir uns sozusagen auch bei allen LVR-Kliniken. Es kann sehr gut sein, dass wir schon auch relativ bald, wir haben auch in einer weiteren Klinik schon Verhandlungen aufgenommen für Mönchengladbach, aber auch in anderen Kliniken ist das für uns ein sehr interessanter Weg. Aber er muss, wie gesagt, nicht sofort mit einem Vertrag starten, sondern er kann auch Zwischenschritte haben. Und ich glaube, ein Beispiel für so einen Zwischenschritt haben wir jetzt hier auch noch mitgebracht. Das ist ein, finde ich, auch sehr erwähnenswerter und schöner Verhandlungserfolg, den wir im Rheinland uns gelungen ist. Wir wollten ja schon relativ früh in eine Flexibilisierung der tagesklinischen Behandlung gehen, weil wir uns immer gefragt haben, wer gibt das denn eigentlich vor, dass die tagesklinische Behandlung nur 5 Tage ist, ne, immer von morgens bis nachmittags oder sowas. Das steht in keinem Sozialgesetzbuch, das hat sich irgendwie mal so etabliert. Und eigentlich hätte man doch mit der tagesklinischen Behandlung, wenn man sie mal flexibler verstehen und auch anwenden würde, eine super Möglichkeit, um Behandlung bedarfsorientiert zu flexibilisieren. Das war der Ansatz, dass wir im Rahmen erstmal modellhaft einer Tagesklinik eben diese flexiblen Ansätze ausprobieren wollten, einerseits mit intermittierender tagesklinischen Behandlung, also tagesklinische Behandlung, die auch an 2 oder 3 Tagen stattfinden kann, und auch mit halbtäglicher oder Halbtagesklinik. Und sind eigentlich der Überzeugung, dass wir damit sehr gut das Bedarfsgerechte abbilden können, dass wir damit auch sehr gut über längere Zeit sozusagen Hospitalisierung vermeiden können, dass wir damit Behandlungserfolge auch sichern können, weil wir eben dann über eine längere Zeit niedrigfrequenter sozusagen dann auch begleiten. Und wir sind auch der Überzeugung, dass wir damit auch die Möglichkeit haben, Personen im Beruf oder im Alltag zu behalten, eben weil die Zeiten dann auch möglicherweise an die Lebensbedingungen angepasst werden könnten. Ja, und also ich erzähle jetzt gerade mal, Sie ergänzen dann, wir haben uns da so genähert, dass wir erstmal ein fachliches Konzept entwickelt haben. Das Ganze haben wir auch mit dem MD diskutiert. Das fand ich auch sehr gut, dass Sie direkt in die Verhandlungen den MD einbezogen haben. Und der hat sich das Konzept direkt angeguckt und hat gesagt, so, Daumen hoch, gefällt uns wirklich gut. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Und dann hat sich noch so ein bisschen die Frage gestellt, wie bilden wir das ab? Also das ist ja gar nicht so einfach, ne? Insbesondere diese Halbtagesbehandlung, aber auch die Frage, was ist das dann eigentlich? Ist das noch teilstationäre Behandlung oder ist das dann eigentlich schon halbambulante Behandlung? Da haben wir viel drüber diskutiert, aber wir haben letztendlich die Lösung gefunden, dass wir diese ganzen Tage sozusagen auch normal als reguläre Tagesklinik-Tage abrechnen können, wohl wissend, dass das Ganze etwas intensiver, auch aufwendiger ist, weil es einen höheren Koordinationsaufwand verlangt. Das haben wir durchaus auch nochmal berücksichtigt. Aber vor allen Dingen brauchten wir eine Lösung für den halbtagesklinischen Tag. Und da haben wir uns der sogenannten regionalen oder strukturellen Besonderheiten bedient. Das ist eine Möglichkeit, die Bundespflegesatzverordnung schon seit einiger Zeit bietet. Tatsächlich ist das aber wohl mit so das erste regionale und strukturelle Entgelt, was vereinbart wurde. Es gibt ein anderes Beispiel, da ging es aber um Flutschäden, aber jetzt so fachlich ist das wohl das erste. Und ja, da ist es uns gelungen, sozusagen für die halbtagesklinische Behandlung da ein besonderes Entgelt zu verhandeln und können damit eben jetzt auch die Flexibilisierung in der Tagesklinik dann abbilden. Und wir sehen das durchaus auch als übertragbares Modell eben auch auf andere LVR-Kliniken.
Ich muss vielleicht noch dazu sagen, gehört glaube ich auch zur Wahrheit dazu, dass die Reaktion, als die Forderung kam aus dem Haus, natürlich von den Kassen auch wieder dahin ging, das ist sicherlich budgeterhöhend. Und von daher war das auch, glaube ich, am Anfang wieder, musste man miteinander sprechen und klären, dass es eigentlich ein Teil dieses Budgets ist, was man sozusagen für diese Halbtages-Tagesklinik irgendwie zur Verfügung stellt. Das hat, glaube ich, auch ein paar Termine gekostet irgendwie, bis wir das irgendwie klar hatten. Und dann kann ich es auch nur noch mal positiv begleiten. Das ist auch das, was wir zumindest von vielen Patienten und Patientinnen von der Techniker Krankenkasse auch immer wieder zurückgespiegelt bekommen. Wir sind nach wie vor eine Kasse mit einem großen Familienanteil und das hilft extrem Familien, ne, wo psychisch kranke Mütter oder Väter vielleicht auch da sind, wirklich diesen Alltag zu bewältigen, ne? Dass man halt einfach nicht den ganzen Tag in der Klinik sein muss, von morgens 8 bis mittags um 4 Uhr. Man kann die Kinder zwischendurch versorgen und das ist, glaube ich, an der Stelle einfach wirklich ein total tolles Versorgungsthema, was wir da zusammen vereinbart haben. Also neben den Dingen, wir streiten uns natürlich auch immer wieder mal wie die Kesselflicker, aber da kann man wirklich sagen, das ist uns echt gut gelungen und da waren beide Seiten auch wirklich sehr zufrieden mit. Das muss man an der Stelle dann auch mal sagen. Viele Dinge kriegen wir nicht gut geregelt, aber das haben wir gut hinbekommen.
Sektorenübergreifend geht es dann in die ambulante Intensivbehandlung?
Ja, das ist noch ein laufendes Projekt, ne? Da sind wir noch in Verhandlungen, aber das entspricht sicher auch unserem Wunsch sozusagen, auch abseits jetzt von Modellen Behandlungen zu flexibilisieren, aber ist vor allen Dingen auch unsere Idee, eine Antwort darauf zu finden, wie können wir denn wirklich ambulantisieren. Alle fordern ja immer, wir sollen ambulantisieren, aber also ich für NRW sage mit den Quartalspauschalen von, 250 Euro oder sowas, da kriege ich keine Ambulantisierung mit hin. Ne? Und die Frage ist, wie kann ich denn wirklich effektiv Patientinnen und Patienten, die sonst in einem teilstationären oder in einer stationären Behandlung wäre, im ambulanten Setting behandeln? Und da haben wir uns in unserer Idee dieser ambulanten Intensivbehandlung auch an dem AMBI-Konzept der DGPPN orientiert. Das ist auch zu finden und da haben uns einige von den Ansätzen dann auch sehr überzeugt. Das Prinzip ist ja, dass man genau diese Lücke, die es zwischen der teilstationären Behandlung und letztendlich den Möglichkeiten, die die PIAs beziehungsweise der niedergelassene Bereich hat, dass man da in einem sozusagen ja sehr variablen, bedarfsgerechten System, das auch durchaus mal von Woche zu Woche hoch und runter gehen kann, dann letztendlich auch Behandlungen ausschleichen lassen kann oder sogar über intensiv ambulante Behandlung stationäre Behandlung auch verhindern kann. Und wir haben uns dem Thema genähert am Beispiel des LVR-Klinikums Düsseldorf. Da muss man sagen, wir haben hier bewusst auch ein Klientel in den Blick genommen mit dem Zentrum für psychotische Erkrankungen, wo wir durchaus ja sehr schwere Erkrankungsbilder sehen, wo wir auch durchaus sehr viele häufig wiederkehrende Patienten, Heavy User sehen, wo wir lange Liegezeiten sehen. Und das ist sicherlich kein einfaches Klientel, um es in der Ambulanz zu behandeln. Deswegen sehen wir das auch bewusst abgegrenzt von den normalen Möglichkeiten einer psychiatrischen Institutsambulanz. Aber wir sehen da durchaus Potenziale, über diese intensivambulanten Behandlungsansätze dann auch effektiv stationäre Behandlung dann auch zu ersetzen und auch zu reduzieren. Und genau da verhandeln wir im Moment, nachdem, glaube ich, das fachliche Konzept erstmal überzeugt hat, verhandeln wir im Moment das Finanzielle. Vielleicht nur noch einen Satz dazu. Wir sehen hier schon auch einen über die eigentliche ambulante Leistung hinausgehenden Bedarf, der sich eben aus der Frage ergibt, wenn wir denn irgendwann mal auch stationäre Behandlung ersetzen wollen oder sogar Betten reduzieren sollen, dann müssen die ambulanten Leistungen ja auch einen nennenswerten Anteil auch unserer Vorhaltestrukturen mitfinanzieren. Also die psychiatrische Aufnahme zum Beispiel, die können wir ja nicht schließen, nur weil wir weniger stationär behandeln. Aber auch die Patienten in diesem intensivambulanten Behandlungsangebot können durchaus auch außerhalb der Regel Bedarfe haben. Und das ist, glaube ich, so das Zentrale, über das wir jetzt noch verhandeln. Was ist da eigentlich dann auch abseits der fast messbaren ambulanten Leistung, die wir erbringen, dann auch sozusagen noch mit an Strukturen, an Vorhalteaufwand durch diese intensivambulante Leistung dann auch zu finanzieren.
Und die Kassen gehen mit bei dem Konzept?
Wir haben noch nichts bekommen, wie sie es finanzieren wollen. Also es hat jetzt ein Termin stattgefunden, wo das ganze inhaltlich und das medizinische Konzept mal vorgestellt worden ist. Und da kann ich Herrn Krüger beipflichten, das ist gut angekommen, sieht man auch die Notwendigkeit. Aber auch da ist es wieder, wie zum Beispiel bei den Stäb-Geschichten, die Kassen sind unterschiedlich unterwegs. Da werden wir uns drüber unterhalten müssen, gibt es eine Tagespauschale, gibt es eine Pauschale über den kompletten Fall. Was man schon durch hat sickern hören, ist, es darf wieder nicht budgeterhöhend sein. Also man wird einen Teil aus dem Budget herauslösen wollen, was im normalen Budget drin ist. Also da sind wir jetzt erstmal drauf gespannt, wie das Finanzierungskonzept aussehen wird. Und dann werden wir uns an den Tisch setzen und auch innerhalb der Kostenträgerstruktur gucken müssen, wie kriegen wir es hin, dass alle so ein bisschen zufrieden sind.